Vielfach, auch wenn die Leute über das sprechen, was sie vorhaben, sie das Wort warum verwenden. Aber Worte wirken. Und dann komme ich immer sehr schnell in die Schuldfrage. Warum hast du das nicht anders gemacht?
Der Gedankengut-Podcast bietet Raum für Gespräche. Gespräche über Alltagsthemen, die uns immer wieder begegnen und bewegen. In Tiefe und Facettenreichtum betrachtet Wolfgang Gutbillett Impulse und Fragen unserer Zeit. Im Dialog mit verschiedenen Gästen und Wegbegleitern. Schön, dass du dabei bist.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Gedankengut-Podcasts. Heute haben wir uns das Thema Wozu und Warum vorgenommen und was diese beiden Begrifflichkeiten eigentlich bewirken in der Stellung einer Frage. Wolfgang, der Begriff Warum meint was, schließt was ein und was schließt da aus?
Ja, der Begriff Warum ist eine Frage in die Vergangenheit. War ganz grundsätzlich. Es ist keine Frage an die Zukunft. Wir machen ihn manchmal zur Frage an die Zukunft und achten nicht darauf, dass wir das falsche Wort verwenden. Aber warum ist grundsätzlich die Frage, was war vorher und was ist daraus geworden? Hier bin ich jetzt und ich schaue in die Vergangenheit. Warum bin ich hier? Aber das ist in den meisten Fällen gar nicht die Frage. Das ist gar nicht das Problem. Das Problem ist, was wird jetzt? Und wenn ich wach werden will für das, was jetzt zu tun ist, dass das passiert, was ich gerne möchte, dass Papier passieren soll, dann muss ich eine andere Frage stellen. Sonst kommen wir immer auf die Frage, warum. Und die Warum-Frage ist die Schuldfrage. Warum hast du das gemacht? Wieso konnte das passieren? Das ist immer die Schuldfrage. Die Folgefrage, also die Frage nach den Folgen, die passiert sind. Ich gehe von hier und frage, wie konnte das passieren? Warum ist das passiert? Und das ist eigentlich keine wichtige Lebensfrage. Das ist eine Frage für Kinder. Kinder müssen diese Frage stellen. Die wollen die Weltgesetze kennenlernen. Die wollen wissen, wie diese Folge ist und davon lernen, damit sie später anhand dieser Folgen, die sie beobachten, natürlich auch sagen können, wenn das und das und das jetzt passiert, dann werden wir da und da landen. Aber es ist eigentlich die Lernfrage über die Weltgesetze und über die Gesetzlichkeiten des Lebens, die Warum-Frage. Deshalb müssen Kinder Warum fragen. Und ja, das wird ja auch immer so gesehen. Die fragen einem ein Loch im Bauch, wie man dann sagt.
Ja. Ab einem gewissen Alter, ja. Das Warum-Alter. Okay, und somit ist die Frage nach Wozu dann eine weiterführende Frage.
Die Frage Wozu, die kommt ja von der anderen Seite. Das heißt, wenn ich sage Wozu, dann frage ich, was hast du denn für ein Ziel? Wo willst du denn hin? Wozu machst du das? Das heißt, wozu soll das führen, was du jetzt machen willst? Und das ist die Frage der Gestaltung. Die Frage Warum ist keine Gestaltungsfrage. Das ist eine Begründungsfrage. Aber es ist keine Gestaltungsfrage. Es ist bestenfalls eine Lernfrage, um zu sagen, wenn das so gewesen ist, dann kann ich das nutzen, um in die Zukunft zu denken. Dann könnte das in der Zukunft nach den gleichen Gesetzlichkeiten und Regeln ablaufen. Aber sonst kann ich nichts lernen aus dem Warum. Ich kann nichts mehr machen. Es ist geschehen.
Also eine Klärungs- und eine Gestaltungsfrage sozusagen.
Es ist eine Lernfrage. Ich kann sagen, wenn das so passiert ist, kann ich sagen, wenn der das jetzt macht, dann wird das Gleiche passieren, was in der Vergangenheit passiert ist.
Ja, kommt auf die Thematik drauf an, aber ja.
Es muss nicht sein. Ich sage nur, das ist die einzigste Möglichkeit, also dass das einen Einfluss hat auf die Zukunft. Aber die Wozu-Frage, das ist die Frage, die ich eigentlich dem anderen stelle, wenn ich sage, sag mal, du machst da was. Was willst du damit erreichen? Was soll dadurch möglich werden, dass du das machst? Ich hatte einen Lehrer, der von dem ich viel gelernt habe, der war sehr gründlich da drin. Ich habe das vorher auch nicht beachtet. Und der hat immer diese schöne Frage gestellt, was soll dadurch werden, dass du das machst und was soll nicht werden? Um auch noch das Gegenteil zu erreichen. Das heißt, manchmal habe ich ja ein Ziel und sage, ich will dahin, aber manchmal habe ich auch eine Vermeidungsstrategie und habe, da darf ich nicht landen. Da kann ich auch sagen, ich mache das, weil ich nicht da landen will. Also ich halte mich an die Geschwindigkeitsbegrenzung, weil ich nicht bezahlen will. Oder keine Strafe haben will, sagen wir mal lieber.
Ja, das allgemein bekannte Beispiel, ja.
Und das ist der große Unterschied, dass ich auf der einen Seite nach der Begründung frage und nach der anderen Seite frage, ja, was hast du denn vor? Und wenn wir ein bisschen drauf achten, dann werden wir sehen, dass vielfach, auch wenn die Leute über das sprechen, was sie vorhaben, sie das Wort warum verwenden. Aber Worte wirken. Und dann komme ich immer sehr schnell in die Schuldfrage. Warum hast du das nicht anders gemacht?
Ich überlege gerade, ob das wirklich so eine Schuldfrage ist. Habe ich noch nie so wahrgenommen. Klar, wenn ich sie explizit stelle, warum hast du das gemacht? Ja, dann prangere ich jemanden an. Aber dass es eine sehr ausschließende oder sehr begrenzte Antwortmöglichkeit gibt, ja, das bringt die Fragestellung mit.
Ja, es kann sein, dass ich nicht eine Person unbedingt noch nicht im Auge habe. Aber wenn es gebrannt hat, dann frage ich, warum hat es gebrannt hier? Da sage ich, gut, jetzt bin ich noch nicht bei der Schuldfrage.
Ja.
Aber letztlich lande ich da am Ende. Weil wenn ich herausfinde, dass es gebrannt hat, weil irgendjemand einen Zigarettenstummel weggeworfen hat, ja, dann ist das mal eine Frage. Auch wenn ich jetzt keine Person dahinter finden kann, war der Zigarettenstummel dann schuld daran, dass es gebrannt hat.
Ja.
Es muss nicht nur eine Person sein.
Nein, nein, das ist klar. Aber ich habe es selber noch nicht so beobachtet. Deswegen denke ich gerade im Hinterkopf darüber nach.
Ja, aber es empfiehlt sich darüber zu denken. Also ich habe viel gelernt dadurch. Und mir fällt das dann immer auf, wenn jemand warum sagt und eigentlich wozu meint. Und dann sage ich manchmal wozu. Und dann merke ich, dass das doch nochmal, also meine Position ändert. Bei warum stehe ich am Ende einer Handlungskette?
Ja.
Bei wozu stehe ich am Anfang einer Handlungskette? Ich habe einen völlig anderen Blick. Ich habe einen konträren Blick.
Und Handlungsspielraum dadurch auch, ja.
Ja. Und deshalb ist diese Wozu-Frage, die ist ausgesprochen wichtig. Jetzt ist es ja so, dass wenn wir zum Beispiel Wissenschaft denken heutzutage, dann geht es fast immer um die Wozu, um die Warum-Frage, nämlich um die Kausalität. Ja? Wenn ich das und das jetzt habe als Ergebnis, dann forsche ich ständig nach hinten, ja, wieso ist das jetzt so, wie es ist? Was sind die Schritte vorher alle gewesen? Und die Zukunftsforschung, die tritt hinter diese Frage sehr viel zu sehr zurück. Ich kann aus diesem nach hinten gehen natürlich lernen, aber ich kann eigentlich nur die Gesetzlichkeiten lernen, nach denen sich Welt und Dinge entwickeln. Und wenn ich dann auf die andere Seite schaue, dann kann ich gucken, ob diese Regeln in der Zukunft auch gültig sein wird. Das ist nicht immer so, weil ich auch gar nicht alle Bedingungen erkenne. Deshalb ist ja in der Wissenschaft so wichtig, diese Frage des Ceteris Paribus. Das heißt, kann ich überhaupt davon ausgehen, dass die Bedingungen, die Nebenbedingungen, die ich gar nicht alle vielleicht erfasst habe, für die Zukunft überhaupt gelten? Also kann ich das extrapolieren? Und die Versuchung ist, das zu extrapolieren. Deshalb ist es wichtig, dass wir nicht extrapolieren, sondern fragen, wir wollen dahin. Und was wird sozusagen auf dem Weg passieren? Also dieses Beispiel von der NASA, die retrograd denken, die sagen, wenn ich irgendwann auf dem Mars sein will, was muss dann passiert sein? Wo muss ich heute sein, um in 30 Jahren auf dem Mars landen zu können? Ich denke sozusagen die Sache retrograd von dem Ergebnis, was ich haben will, und sage dann, ja, also wenn ich Englisch können will in 2 Jahren, wo muss ich dann nach einem Jahr sein? Wo muss ich nächste Woche sein? Und das ist, glaube ich, wichtig, dass wir vom Wozu her dann gestalten, und dann können wir sagen, wir werden da nie ankommen, wenn wir nicht jetzt da sind. Oder ich muss irgendeinen Booster einsetzen oder einen Beschleuniger oder sowas. Ja, deshalb ist es so wichtig, diese Umstellung hinzukriegen, gerade in der heutigen Zeit. Die Entwicklung geht so schnell. Und gemessen werden wir nicht daran, was heute ist. Gemessen werden wir, wenn wir auf die Zukunft schauen, kommen wir an oder kommen wir nicht an. Mhm. Also ich kann nur jedem empfehlen, das mal ein bisschen zu beleuchten und sich die Frage zu stellen, ja, wenn ich jetzt schaue, wo stehe ich eigentlich? Schaue ich zurück? Schaue ich nach vorne?
Und beweglich mit den Begriffen umgehen oder mit den Fragestellungen? Je nachdem, was ich will, wohin ich will.
Hier zu sein, schenkt uns das Glück, sagt der Goethe. Und es lehrt, mit Vertrauen vorwärts zu schauen, schauen zurück.
Ja.
Aber das Vorwärtsschauen, das ist das Wichtigere. als das Zurückschauen. Wir haben ja ein Problem jetzt gerade auch beim Essen und in der Medizin. Wir kriegen irgendwelche Stoffe, wir kriegen Ganzheiten. Und jetzt zerlegen wir das alles und gucken, wie jeder Stoff wirkt im Einzelnen. Und sagen, dieser Stoff ist wichtig, ist giftig, wirkt so und so aus der Vergangenheit. Jetzt kommen aber viele Stoffe zusammen und in einer ganz anderen Konstellation. Jetzt sage ich, ein Apfel ist wichtig oder gut, aber nicht zu jeder Zeit. Ich kann gar nicht sagen, es ist etwas gut aus der Vergangenheit extrapolieren. Ein Schluck Wasser kann tödlich sein, er kann lebensrettend sein. Es ist immer die Frage, wozu er da ist. Also was die Situation ist. In dem Augenblick, wo ich so am Ertrinken bin, ist er tödlich. In dem Augenblick, wo ich am Verdursten bin, ist er lebensrettend.
Ja.
Und deshalb ist so wichtig, diese Fragen auseinanderzuhalten, weil ich sonst zu falschen Beurteilungen komme. Und bei Lebensmitteln haben wir immer Ganzheiten vor uns. Ich kann einen Apfel nicht aus der Vergangenheit beurteilen. Ich kann sagen, Äpfel sind in der Regel gesund, ja, das kann ich sagen. Insbesondere diese. Aber wie sie bei mir jetzt wirken, das kann ich nicht sagen. Das muss ich aus vielen Fällen sehen, muss dann schauen, was will ich denn erreichen, wo bin ich jetzt und was will ich erreichen? Und wie komme ich sozusagen dahin, dass ich das erreiche? Ist der Apfel da wirklich das Richtige? Du siehst, ich bin da sehr engagiert auf dem Feld.
Merke ich, ja.
Ja, weil ich es so wichtig finde. Diese Frage hat der Goethe auch behandelt und er hat gesagt, was fruchtbar ist, allein ist wahr. Das heißt, Wahrheit ist nicht Richtigkeit. Richtigkeit ist ein Vergangenheitsbegriff. Wonach hat es sich gerichtet? Fruchtbarkeit ist ein Zukunftsbegriff. Hat es die Wirkung gehabt, die wir wollten? Deshalb hat er im Grunde die Frage umgedreht und hat gesagt, nein, es geht nicht um Richtigkeit. Weil bei Richtigkeit muss ich ja wissen, nach was richtet sich's denn? Ja. Nach was soll sich's denn richten? Fruchtbarkeit ist, kann ich das verwerten? Ich habe so ein kleines Beispiel ja gebildet und habe gesagt, ich fahre Auto, ich fahre völlig korrekt, ich habe Vorfahrt, ich sehe, da kommt einer von rechts. Jetzt kann ich sagen, ich mache das, was richtig ist. Ich fahre geradeaus weiter, ich habe Vorfahrt. Ich kann aber auch sagen, ich glaube, es ist besser, ich bremse und vermeide einen Unfall. Das ist dann fruchtbar. Das heißt, das Falsche ist fruchtbar und das Richtige wäre unfruchtbar. Also das fällt durchaus auseinander, die Frage von Richtigkeit und Fruchtbarkeit. Und dieses Wort von Goethe ist natürlich ein ganz altes Wort. In der Bibel steht schon, an den Früchten werde ich sie erkennen und nicht an dem Geschwätz und nicht an den Regeln,
ja.
Sondern an dem, dass etwas Gutes bei herauskommt.
Somit verabschieden wir uns, wünschen gutes Nachdenken, gut denken und sehen uns bei der nächsten Folge und hören uns.